Musikgespräch. Umsonst strecke ich meine Arme nach ihr aus. Morgens, wenn ich von schweren Träumen aufdämmere, vergebens suche ich sie nachts in meinem Bette, wenn mich ein glücklicher, unschuldiger Traum getäuscht hat, als säß ich neben ihr auf der Wiese und hielt ihre Hand und deckte sie mit 1000 Küssen. Ach, wenn ich dann noch halb im Taumel des Schlafes nach ihr tappe und rüber mich ermuntere. Ein Strom von Tränen bricht aus meinem gepressten Herzen und ich weine trostlos einer finstern Zukunft entgegen.
Das war Friedrich Schiller in Die Räuber.
Nein! Ist das nicht traurig, Sin?
Das ist sehr traurig, sehr dramatisch, sehr gefühlsgeladen.
Oh.
Sehr emotional.
Sehr neu zu der Zeit.
Sehr neu zu der Zeit, geradezu revolutionär. Magst du uns verraten, woher diese kleine Passage stammt, die du gerade vorgelesen hast, Daniel?
Das ist natürlich Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang Goethe.
Sehr schön.
Liebe Freunde, Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie befinden sich immer noch im Musikgespräch. Wir reden heute über Sin.
Sturm und Drang. Und
ja.
Wir sind aus diesem Grund ganz bedächtig,
ja,
und emotional.
Ja, das hat uns jetzt
den hoffentlich befreienden Sommer schon antizipierend in dieses Gespräch gestartet.
Befreiend ist sehr schön.
Mit ein bisschen Literatur diesmal, keine Musik. Denn wenn wir über Sturm und Drang reden, dann müssen wir über Literatur reden.
Richtig, wobei der Untertitel ja schon der ist: Sturm und Drang in der Musik?
Fragezeichen.
Ja, ja.
Genau. Und wir versuchen so ein bisschen ausgehend von diesem Begriff des Sturm und Drang uns dem anzunähern. Was ist das? Wo kommt der her? Was bedeutet der in der Literaturwissenschaft? Was bedeutet aber auch das Denken in Epochen,
ja,
in literaturgeschichtlichen wie auch musikgeschichtlichen Epochen? Wir versuchen das teilweise auch ein bisschen zu hinterfragen. Gibt es so etwas wie Sturm und Drang in der Musik? Wenn ja, was könnte das sein? Und hoffen mit euch zusammen eine schöne Folge zu haben, weil das nämlich auch die letzte Folge vor der Sommerpause dann
Richtig.
Sein wird, wo wir ein paar kleine Specials wieder rausbringen werden. Also es wird nach wie vor jeden Monat zum 15. des Monats eine Folge geben, aber dann im Juli und August 2021 eben die kleinen Musikgespräch-Specials.
Wird es ein bisschen anders sein, genau.
So schaut's aus.
Wir wissen es noch nicht. Vielleicht wird es auch ganz anders. So sind so ein paar Nachtigall, ich höre ja Trapsen-Dinge im Gespräch, aber ja, auf jeden Fall Specials. Specials,
wie die Specials aussehen.
Wir melden uns dann vom Wacken an sich 2021. Nein, tun
das,
wir leider nicht.
Leider nicht stattfinden wird, voraussichtlich. Ist schon gecancelt für dieses Jahr, ja.
Ist gerade gestern, vorgestern.
Ja, ja.
Jetzt wissen alle, wann wir die Aufnahme machen. Ja, Sin, Sturm und Drang. Vorgelesen von mir gerade bedächtig Herr der Werther von 1774. Ein Frühwerk Goethes.
Mhm. Er ist da Mitte 20,
ja,
als er das schreibt.
Ganz spannend. Wir haben natürlich jetzt nicht umsonst uns Sturm und Drang ausgesucht, um diese Themenkomplexe abzuarbeiten, weil das alles gibt. Also wir haben mit Sturm und Drang erstmal einen Epochenbegriff, um das jetzt mal so ein bisschen vorwegzunehmen, der schwammig ist.
Sehr
der von
schwammig.
Vornherein schwammig war.
Ja.
Der auch erst spät gewählt wurde, um diese Epoche zu benennen.
Wann tauchte der denn ungefähr auf? Kannst du das nachvollziehen?
Ja, es soll wohl so Mitte des 19. Jahrhunderts gewesen sein,
ja,
wo dieser Begriff auftauchte.
Also fast schon 100 Jahre später.
Ganz korrekt.
70, 80 Jahre später.
Ganz korrekt. Also muss es jetzt nicht, es gibt dann immer diese berühmten Anekdoten, dass man das dann festmacht an einem persönlichen Menschen, der das dann gesagt hat. Und das bezieht sich dann auf eine Komödie, die eigentlich mal anders heißen sollte, aber ich möchte bewusst einfach jetzt sagen, ich möchte jetzt bewusst nicht den Ankerpunkt suchen, sondern sagen, Mitte des 19. Jahrhunderts,
ja,
kam dieser Begriff auf. Und, um die zweite Sache noch zu spoilern, ja, ein Begriff der Literatur und ja, es wurde versucht, diesen auf andere Künste zu übertragen.
Auf jeden Fall.
So.
Und dahinter steht ja auch ein gewisses kulturhistorisches Denken, auf das wir später noch eingehen werden, was eine gewisse Parallelität von Künsten und Kultur eigentlich festlegt und davon ausgeht, dass es so etwas gibt. Und es ist natürlich auch immer wieder kritisiert und angegriffen worden.
Ganz genau. Definitionen. Also Sturm und Drang. Was ist Sturm und Drang? Willst du? Soll ich?
Ich würde jetzt mit dir drüber sprechen, statt eine stringente Definition abzugeben.
Also wir haben gesagt, genau, dann das sowieso. Wir sind ja auch hier im Musikgespräch, Sien.
Genau, nicht im Gespräch, so ist es.
Wie ist es denn jetzt?
Wir sind keine Erklärbären.
Auch manchmal in gewissen Punkten, aber nicht durchgehend.
Ja.
Das zeichnet uns aus. Also der Begriff Sturm und Drang kam auf, wie gesagt, Mitte des 19. Jahrhunderts und bezieht sich auf eine Zeit zwischen 1765 bis 1785. So. Auch, ja, wir müssen es jetzt nicht auf ein bestimmtes Datum und ein bestimmtes Enddatum festlegen.
Roundabout die 1770er, also knapp 250 Jahre her.
Genau. Und da hat hier Goethe so ein Gesülze geschrieben, das ich übrigens sehr mag. Und es ist hier vor allen Dingen, wo befinden wir uns? Das ist eine Bewegung, eine Jugendbewegung, sagt man. Also es sind in erster Linie junge Künstler. Auch hier können wir vom Maskulin sprechen, weil zu der Zeit war so mit Emanzipation noch nicht so.
Richtig. Und wir haben eine Gruppe junger Männer, die miteinander überwiegend auch vernetzt war.
Ja, lose.
Lose vernetzt.
Also es gab jetzt kein Treffen, wo sich Menschen in einem Kreis gesetzt haben und gesagt haben, yo, wir sind Sturm und Drang.
Genau.
Digga.
Es war nicht die Brücke oder so.
Nee. Und was wir hier haben, ist eine große Auseinandersetzung. Also wir reden von intellektuellen jungen Männern, von Literaten. Aufklärung war zu der Zeit großes Thema.
Mhm.
Kant.
Auf jeden Fall.
Aufklärung, Ratio, Realismus.
Rousseau, Voltaire.
Und da hat man dann, wie gesagt, eine Ansammlung loser Männer. Also es gibt auch kein Schriftstück oder es gibt keine Bewegung in dem Sinne. Aber man kann sich lose durch verschiedene Arten von Lyrik, von Briefen in erster Linie, aber auch von Theater.
Theater ganz wichtig ganz zu wichtig. Der Zeit auch, bürgerliches Theaterspiel.
Kann man sich, gab es da eine Strömung, die gesagt hat, nee, wir wollen uns da ein bisschen von dieser Aufklärung abgrenzen. Wir wollen keine Ästhetik, wir wollen keine Regeln und wir wollen mehr eine Sprache des Herzens und dem Ausdruck vermitteln, was wir denken.
Ja.
Also auch dieses Wir, also dieses oder dieses Ich halt, was ich denke, ich möchte meine Empfindungen.
Das Individuum wird auf einmal in den Mittelpunkt gestellt auch, ne?
Und kurz. Und dann darfst du weitermachen. Dann bin ich, schweige ich kurz. Die Leiden des jungen Werther, auch eine Sache, auch revolutionär, weil der junge Mann sich umbringt.
Der Werther am Ende. Kein Happy End. Und um den Werther herum entstand tatsächlich auch so ein kleiner Hype. Also Werther trägt in diesem Buch, sofern ich das recht entsinne, aus meiner Deutsch-Leistungskurszeit, gerne die Farben Gelb und Blau. Und die Farben Gelb und Blau wurden dann auch zu einer Art Modefarbe, beziehungsweise auch in den Folgejahren des Erscheinen dieses Buches gab es eine vermehrte Anzahl von Selbstmorden junger Männer, die sich beriefen auf eben dieses Buch.
Ja, gefährlich. Also es wurde als gefährlich, so ungefähr so, wie die Leute heute sagen oder sagten, weiß ich nicht, Slipknot ist gefährlich oder Marilyn Manson ist für Bowling for Columbine zuständig.
Ja.
Also für Columbine, das hat bei Bowling von Columbine
ist
hat das,
der Film.
Hat das der, also gab es wirklich ja Stimmen, die gesagt haben. Also so ein bisschen so ging es so ein bisschen in die Richtung, dass man gesagt haben, WTF, ein Buch, wo sich am Ende jemand umbringt, ein junger Mensch aus Liebe, das war krass zu der Zeit.
Ja, das war ein großes Ding auf jeden Fall. Und diese Gruppe junger Männer, die griff quasi diese Ideale, die wir gerade schon geschildert haben, die auch als Gegenideale zur Aufklärung zu verstehen sind, griffen die auf und schufen vor allem literarische Werke daraus. Und wir haben uns jetzt gefragt, wie lässt sich das Ganze denn auf Musik übertragen?
Haben wir
was
jetzt
sind
kurz
Besonderheiten?
Sturm und Drang in a nutshell. Kurz zusammengefasst. Also es gibt natürlich, man muss das wenigstens, um das abzurunden, es gibt natürlich auch noch mehr und es gibt auch viele, also ne, Stimme des Herzens ist ausschlaggebend, haben mir gesagt, aber wie gesagt, das Interessante ist, vor allen Dingen, um das nochmal kurz einzudämmen, ist, dass es halt keine Rahmung gibt. Also ja. Es gibt keinen überbordernden irgendwie...
Es gibt kein Manifest oder so etwas.
Es gibt keine Ästhetik, wie man so schön sagt.
Zur räumlichen Ausdehnung.
Ja, auch wichtig.
Sollte man vielleicht auch noch wichtig. Es sind eigentlich deutschsprachige Autoren.
Ja.
Vom Raum her sogar überwiegend, ich sag mal, das, was heute irgendwie so Mittelsüddeutschland ist. Und damit halt eben natürlich auch irgendwie ein sehr deutsch geprägter Epochenbegriff. Also wird oft auch gar nicht übersetzt, sondern auch im Englischen oft als Sturm und Drang bezeichnet. Aber ich habe teilweise auch Storm and Stress als Übersetzung gefunden.
Was ich sehr ulkig finde. Storm and
Variiert Stress, so ein bisschen.
Könnte man auf die heutige Zeit übertragen. Nein, genau. Es ist ein vorwiegend wirklich deutsches Phänomen, muss man sagen. Also es gab dann natürlich, also man hat Anleihen an Shakespeare genommen auch, aber dieses Sturm und Drang Ding ist ein deutsches Phänomen, ein regionales deutsches Phänomen.
Richtig.
Eigentlich ein kleines Phänomen. Und wären da nicht so viele bekannte Menschen entstanden oder gewesen, wäre das möglicherweise auch vielleicht so im Raume verpufft.
Und was ich dann zusätzlich sehr spannend finde, du hast es schon angesprochen, dieser Begriff Sturm und Drang als Epochenbegriff etablierte sich Mitte des 19. Jahrhunderts. Und dass wir heutzutage immer noch über Sturm und Drang sprechen, also jetzt eine Podcast-Sendung dazu machen, in einem musikwissenschaftlichen Podcast-Format, liegt sicherlich auch daran, dass Sturm und Drang wiederum für die Romantik ein wichtiger Bezugspunkt war.
Natürlich.
Die nämlich dann in Abkehr von der Klassik oder auch Weiterführung von der Klassik, da lässt sich ja drüber streiten, wieder sich auf Ideale des Sturm und Drang bezogen hat.
Wir haben uns auch gleich jetzt als Wissenschaftler positioniert, dass wir von einem Kulturrelativismus ausgehen. Ne? Wir reden hier von Wellenbewegungen, würde ich sagen. Ne? So immer wieder.
Schon, ich bin da immer ein bisschen skeptisch, was tatsächlich Wellenbewegung angeht. Aber ich glaube schon, dass Epochen sich gegenseitig beeinflussen. Und ich glaube auch, dass es bis zu einem gewissen Grad macht, solche großen Meta-Erzählungen zu wagen. Auch wenn natürlich das immer nur modellhaft wirken kann.
Ist ja die Frage, wenn es keine Fortschrittsgeschichte ist, würde es vielleicht gehen so, natürlich. Aber so dieses eines kommt aus dem anderen ist natürlich eine sehr interessante. Also ja, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber klar.
Kommen wir vielleicht am Ende nochmal drauf.
Machen wir eine Folge über Meta-Geschichte. Wollten wir das nicht eh mal machen? Über Meta?
Können wir mal machen,
über Normen der Musik und so wollten wir doch mal machen. Gut,
können wir mal schauen.
Okay, du hast schon versucht, die Brücke zu schlagen.
So viel zu Sturm und Drang, genau, in der Literatur und die Brücke zur Musik.
Ja.
Wir haben uns jetzt so ein bisschen auf Texte gestürzt und geschaut, was es denn an Musiktexten, musikwissenschaftlichen Texten gibt zu Sturm und Drang und möchten da mit euch ein bisschen in Austausch treten und dann im Anschluss noch vielleicht in eine kleine Hörsession gehen. Es gibt wie immer eine Spotify-Playlist zu dieser Folge. Das heißt, ihr seid herzlich eingeladen, dann auch Musik zu hören und diese Folge zwischenzeitlich zu pausieren und zur Playlist zu wechseln. Einen wirklich guten Ausgangspunkt für eine Beschäftigung mit dem Begriff Sturm und Drang in der Musikwissenschaft, finde ich, ist der MGG-Artikel von Ludwig Fincher. Aus der MGG Online entnommen. Ich gucke gerade, zuerst veröffentlicht 1998, online veröffentlicht 2016, hat also auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und er befasst sich in seinem Artikel, der relativ kurz ist, ich habe ihn ausgedruckt, mit Literaturangaben sind das knapp 6 Seiten, davon reiner Fließtext, 3,5 Seiten. Okay. 4 Seiten, roundabout. Also wirklich sehr übersichtlich. Und er geht zunächst auf den Begriff der Geschichte des Sturm und Drang ein, erzählt da in etwa die Sachen, die wir euch gerade auch schon mitgeteilt haben. Ich habe hier das Datum auch nochmal konkret, wem das zugeschrieben wird, dass quasi in der Literaturgeschichtsschreibung sich dieser Begriff durchsetzte. Das ist der Hermann Hettner, der 1856 seine Geschichte der deutschen Literatur im 18. Jahrhundert, Band 1, veröffentlicht. Und später wird dann der Begriff übernommen. Den Begriff selber hat er wiederum übernommen aus einem Theaterstück, Stück oder ist es ein Buch, was Sturm und Drang hieß?
Nee, ist ein Theaterstück.
Ist ein Theaterstück.
Ein Drama.
Ein Drama, das diesen Titel trug. Was ursprünglich aber Wirrwarr hätte heißen sollen. Ne? Das wäre auch schön, dann würde die Epoche heute nicht Sturm und Drang heißen, sondern Wirrwarr.
Ja, schade eigentlich drum. Genau, so die Legende, aber ich meine, das wird natürlich schon stimmen. Das ist ja dann immer so fraglich, wer jetzt als erstes geschrieben hat. Ich meine, du kennst es ja selber, als Wissenschaftler ist das ja immer so ein bisschen.
Richtig.
Aber nur, um das jetzt einzuordnen, was du gerade erzählt hast. Also ja, Hermann Hedner hat das geschrieben, aber das hat sich dann natürlich auch verselbstständigt. Also im Endeffekt ist
und,
so.
Und der Begriff Sturm und Drang war wohl sowieso auch schon Mitte des 18. Jahrhunderts umgangssprachlich.
Weil das Drama ja so hieß. Also es gab es
auch vorher. Also dem Drama gab es schon so dieses Sturm und Drang, so wie, was weiß ich, wir sagen, in Saus und Braus leben.
Ja, eben. Also das ist so, das ist natürlich, also immer dieses Wehrhaft's auf Hunden ist immer so ein bisschen so, aber trotzdem schön, danke, ich wollte das jetzt nicht ganz kaputt machen, aber. Es ist ja nicht falsch, aber man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, ne?
Ja.
Wie tief das dann letztlich geht. Ist für eine Prüfung, wenn ihr Studenten seid und mal eine mündliche Prüfung habt und ihr macht was über Sturm und Drang und ihr beginnt die Prüfung mit Hermann Hedner hat's erfunden, dann wird der Professor wahrscheinlich sagen, ja, weiter.
Stimmt nicht. Dann sagt lieber, wird ihm zugeschrieben.
Genau, dann sagt er einfach weiter, bitte, im Text. Bitte erzählen Sie mir was Neues, Herr Student. Oder so, sagt er dann. Gut, genau.
Wir sind beim MGG-Artikel.
Richtig. Um das zu nennen, du hast es eigentlich schon gesagt, wurde sehr viel umgangssprachlich gebraucht, wurde insgesamt einfach auch inflationär verwendet. Die Unbedenklichkeit der Terminologie ist relativ simpel in andere Künste zu überführen, weil es eben sehr inflationär umgangssprachlich gebraucht wurde.
Kein stark wissenschaftlich geprägter Begriff
ganz
auch
genau.
So gewesen. Gerade auch noch in der Zusammensetzung, dass halt zwei Begriffe als Bezeichnung für einen super kurzen Zeitraum, der dann ja interessanterweise mit dem Weggang Goethes nach Weimar dann mehr oder weniger auch vorbei war. Also ich habe vorhin den Witz gemacht mit Schillers Räuber.
Ja.
Also Schillers Räuber ist eigentlich schon Post-Sturm und Drang,
mehr oder weniger.
Da nähern wir uns schon ganz stark dem Ende von Sturm und Drang.
Ganz korrekt. Ich finde, ihr habt hier eine sehr schöne Definition der zentralen Idee von Sturm und Drang. Ne?
Ja, lies mal vor, welche?
Naja, wenn er schreibt, ich zitiere Fincher, zentrale Ideen waren vielfach vorgedacht und vorgelebt bei Rousseau und im europäischen Roussonismus, in der spätromantischen englischen Dichtung und im Ossian-Mythos und im Klopstock-Kreis die freie Entfaltung der Persönlichkeit jenseits gesellschaftlicher und politischer Zwänge, Gefühlskultur statt Verstandeskultur, Natur statt Zivilisation, Volksdichtung statt Regelpoetik, das Originalgenie, das sich selbst die Regeln schafft. Das ist eigentlich sehr schön zusammengefasst.
Ja, das stimmt. Genau, und statt Deis lange drauf einzugehen, springt Fincher dann direkt in die Musikwissenschaft und stellt sich die Frage, wer hat sich denn überhaupt mit Musikwissenschaft in der Musikwissenschaft
ganz
mit Sturm und Drang auseinandergesetzt und was für Versuche gibt es dort, dieses Konzept oder diesen Begriff auf Musikgeschichte zu übertragen.
Ganz genau. Und da landen wir dann noch später.
Damit landen wir dann noch später als im 19. Jahrhundert. Also er beobachtet, dass eigentlich erst mit dem frühen 20. Jahrhundert versucht wurde, dieses Konzept des Sturm und Drang auf Musikgeschichte zu übertragen. Er nennt das Ganze Parallelisierung.
Ganz korrekt.
Und sieht als ein wichtiges Ereignis, als ein wichtiges Jahr, das Heidenjahr 1909, also Heiden wie der Komponist, nicht wie die Leute, die nicht an Gott glauben. In dem Jahr hat Theodor D. Vücevar, sagt mir jetzt persönlich nichts,
mir auch nicht,
über die Moll-Symphonien bei Haydn geschrieben und festgestellt, dass so zwischen 1765 und 1775 bei Haydn und seinen Zeitgenossen vielfach das Moll-Symphonien auftauchen, das auf einmal entgegen einem ansonsten vielleicht vorherrschenden klassischen Ideal große Form, Freiheit in Kompositionen bestand, dass ein Ausdrucksideal hervorgehoben wurde.
Kurze Meta-Fußnote meinerseits.
Bitte?
Interessant ziehen. Im Heidenjahr. Also wir haben hier auch noch mal einen Fokus
Auf einen Komponisten
und ohne jetzt den Kollegen zu diskreditieren, aber schon so ein bisschen so im Sinne von, naja, jetzt machen wir mal was zu Haydn, was noch keiner gemacht hat. So, also ne, es ist so ein bisschen Da kriecht so ein bisschen so eine sehr gekünstelte Intention hervor, warum muss man jetzt, ne?
Ja.
Aber ein Phänomen, was trotzdem der dann in die Musikgeschichte ging und auch von Herrn Fincher aufgegriffen wurde, dieses berühmte oder relativ berühmte mittlerweile in der Geschichte der Musikwissenschaft oft zitierte Häufung von Moll-Sinfonien-Phänomen, was auch nie abschließend geklärt wurde, ne? Also es wurde nie geklärt, warum, wieso, weshalb.
Es lässt sich wahrscheinlich auch nicht abschließend klären.
Und es ist mehr im Wiener Raum übrigens auch zu verorten gewesen.
Also in Mannheim war da weniger. Stimmt, wir haben vorhin über Mittel-Süddeutschland gesprochen als literarisches Zentrum.
Genau.
Und wenn wir jetzt hier auf die Musik schauen, dann schauen wir eher auf eher Wien, Österreich mit Haydn, der zu der Zeit bei Esterházys war.
Ja. Ich habe eine ganz andere Theorie, aber da kommen wir noch später drauf.
David Sever, der geht davon aus, dass Haydn mit seinen Moll-Sinfonien wahrscheinlich dann auch andere Zeitgenossen, die dann auch ein bisschen jünger waren, beeinflusst haben. Er nennt hier Gluck und Mozart unter anderem. Mozart hat wahrscheinlich in den 1770er Jahren auch einige von Haydns Moll-Sinfonien gehört und hat sich dadurch gegebenenfalls auch inspirieren lassen zu seiner G-Moll-Symphonie, Köchelverzeichnis 183.
Ist das schon, kommt das schon auf die Playlist?
Machen wir auf die Playlist, ja. Dieses Konzept der parallelen kunsthistorischen Entwicklung ist immer wieder später auch aufgegriffen worden. Fincher kritisiert das aber direkt auch.
Ja. Wollen wir da einsteigen kurz noch?
Ja, also gerne.
Es ist ganz interessant, dass er das halt wirklich, wirklich kritisiert und im Endeffekt auch relativ schnell ad acta legt. Wenn wir jetzt chronologisch den Fincher-Artikel uns ansehen, gibt es dann noch eine Nachkriegsbewegung?
Ja.
Um Eggebrecht vor allen Dingen?
Genau. Wo seine Verwicklung in die NSDAP möchten wir nicht unerwähnt lassen.
Willst du die jetzt erwähnen, ja?
Möchte ich nicht unerwähnt lassen. Gut. Ist mir wichtig. Ich habe ihn aber hier, den Eggebrecht.
Ja, richtig so. Ein Lehrer von mir sagte mal, dass Eggebrecht ein Nazi war. Da müssen wir nur seine Bücher lesen. Da müssen wir nicht gucken, wo er wo auf der Krim wann was getan hat. So viel zum Thema Eggebrecht.
So viel zum Thema Eggebrecht. Wird hier als nächstes angesprochen, als jemand, der den Paradigmenwechsel beschrieben hat von einem, also wir reden hier eigentlich dann nicht mehr über Musikgeschichte, sondern es ist Ästhetikgeschichte. Ja, wir sprechen hier über ästhetische Paradigmen, die dahinter stehen. Und Eggebrecht spricht davon, dass es von einem Musik drückt etwas aus Prinzip übergegangen ist zu der Komponist drückt sich in Musik aus.
Korrekt.
Und um einfach mal auch zu zeigen.
Dünn ist es.
Ich habe dieses Buch hier, das ist ein ganz, das ist ein Artikel. Ich möchte einmal noch ein kleines Highlight daraus vorlesen.
Ja.
Obendrin mit Füller geschrieben für das Musikwissenschaftliche Institut der Humboldt-Universität Berlin. Überreicht vom Verfasser. Oktober 55.
Ah ja, ist er rübergefahren.
Ist er vielleicht rübergefahren, ja, oder hat's verschickt, wissen wir nicht. Aber letzten Endes ist die Eggebrecht-Forschung und das, was hier quasi dann einen Teil dieses Lexikon-Artikels ausmacht, das ist ein dünner Artikel, der ein paar Seiten lang ist.
Im musikalischen Sturm und Drang. Kannst du mal sehen, was der Eggebrecht für eine Zugkraft hatte.
Ja.
Aber schön, so ein Originaldokument hier, hört ihr das?
Das ist altes Papier.
Sehr vergilbt.
Von 1955.
Es riecht aber auch nach altem Papier. Ich finde ja, ich bin ein großer Fan davon, so etwas so, ich bin ja so, also ich meine, du bist ja mitten in deiner Diss, ich erinnere mich ja noch daran, als ich noch junger Forscher war, so wie du. Jetzt bin ich ja alter Influencer. Ich erinnere mich, mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht, solche Bücher zu finden.
Ja.
So auszugraben.
In den Bibliotheken, dann, so aus dem 19. Jahrhundert.
Ja, genau, Bücher. Und dann ist es so, dann irgendwie so, dann siehst du halt, dann guckst du halt, ich sehe schon hier. Also war das im Kupfergraben?
Im Kupfergraben, ja.
Aber dann manchmal liegen die ja dann auch woanders und dann ist halt irgendwie, bist du halt in der Zentralbibliothek oder so. Ich war ja in der FU und dann heißt es halt irgendwie so Etage 4, Gang 150, Reihe 2 irgendwie und dann rennst du da halt irgendwie durch endlose Gänge und dann greifst du halt so ein Buch und dann hast du halt so ein, na, wie viele Seiten sind es, Herr Eggebrecht? Dann hast du halt hier so einen 20-seitigen Seiten. Eggebrecht in der Hand und denkst dir, wow, wie lange hat dieses Buch keiner mehr angefasst? Cool. Also, Bitte, Jungs, Mädels, geht in die Bibliothek. Ist spannend.
Ja, genug Nazi-Promo.
Nee, aber also gut, kommen wir von dem Eggebrecht runter. Also, was ich spannend finde am Eggebrecht ist, ja, dass er das Ganze, und da gehe ich mit, Ding Ding, mit C.P.E. Bach in Verbindung gebracht hat.
Ganz genau. Und da sind wir jetzt bei jemandem, da bewegen wir uns weg aus dem Wiener Kreis. Da bewegen wir uns weg von Haydn.
Ja.
Und wir bewegen uns hin zu dem Komponisten, der bis Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts, wenn wir über den großen Bach gesprochen haben, auch der große Bach war. Nämlich genau. Der Sohnemann von ja. Johann Sebastian. Zweiter Sohn war er, ne?
Richtig. Friedemann war der Erste.
Ja.
Friedemann, Enfant terrible der Familie Bach.
Ja.
Karl Philipp Emanuel, schon große Nummer.
Auf jeden Fall.
Ja.
Klar. Wofür ist denn Karl Philipp Emanuel bekannt? Was hast du von ihm gehört?
Ich?
Ja. Du hast gesagt, du hast in Vorbereitung auf die Sendung Sachen gehört.
Ja, aber ich bin ja Nerd. Ich bin ja C.P.E. Bach-Fan.
Ein
bisschen.
Bist ein bisschen Emo eigentlich.
Bin auch, ja, wusstest du das noch nicht? Also ich habe gehört die Fantasie. Ich habe die Sonata G-Moll, WQ6517 gehört.
Ja.
Und die Hamburger Symphonie H-Moll. Das ist WQ 182,5. Und zwar hier interessant, die Sonata per il Cembalo so solo G-Moll WQ 6517 von 1746. Früh.
Mhm.
Viel früher als Sturm und Drang.
Mhm.
Ich habe hier ein schönes Zitat. Lessing. Also der Lessing, unser Lessing. Ja, Gotthold.
Der Schriftsteller.
Ja. Ismael, ihr wisst schon, wie er heißt.
Gotthold Ephraim Lessing.
Sprach von einem musikalischen Ungeheuer über diese Sonata.
Mhm.
So, sie ist, der erste Satz ist quasi taktstrichlos, irgendwie eine Mischung aus irgendeiner Sonatenform mit taktstrichlosen, ja, Improvisationen. Dann hast du einen zweiten Satz, der relativ konform ist, und dann einen dritten, der sehr komplex, sehr gebrochen ist, sehr harmonisch, melodische Wendungen. Also das ist eine Symphonie, wie gesagt, was habe ich gesagt? 1746, das ist harter Stoff.
Ja. Trotzdem noch eine Symphonie, also schon auch versucht, das irgendwie in so einen in so einen formalen Rahmen zu pressen.
Richtig. Kam aber nicht gut an. Ja, ich versuche gerade etwas zu sagen, Sien.
Was möchtest du mir sagen, Daniel?
Es hinkt natürlich ein bisschen. Also
der Vergleich zwischen Musik und Literatur.
Auch, das sowieso. Du hast dir das Buch aufgeschlagen.
Also, das sind meine Hörnotizen.
Ach so, ja, nee. Was ich sagen wollte ist, also ich habe ein paar Sachen, Hörnotizen, ich habe ein paar Sachen gehört.
Mhm.
Und ich muss, bevor ich jetzt da tiefer reingehe, wie ich eben in der Sonata gesagt habe, leider noch eine ganz kleine Bemerkung machen, dass halt einige Dinge natürlich hinken. Also gerade bei C.P.E. Bach muss man sehr stark unterscheiden zwischen Musik fürs Volk und Musik für ihn oder für irgendwen anders.
Ja.
So. Also gerade C.P.E. Bach hat wahnsinnig doll getrennt zwischen, das mache ich jetzt hier mal für die Jungs und Mädels draußen und das schreibe ich für mich oder einen Auftraggeber.
Ja.
So. Und er hat da auch wahnsinnig krass unterschieden. Also dementsprechend hinkt es. Also diese Sonata, von der ich gerade eben sprach, ist natürlich total strange und da wollte Bach nichts verkaufen mit. So, das, ne? Und auch zum Beispiel, wenn ich jetzt weitergehe und über die freie Fantasie spreche, und ich komme danach noch zur Hamburger Symphonie, weil die trifft es eigentlich mehr, aber ich drehe mich ein bisschen im Kreis. Freie Fantasie ist dann knapp 40 Jahre später. Freie Fantasie Fis-Moll 1787. Die ist auch total kaputt, sage ich mal. Ne? Das ist eine völlig freie Improvisation ohne Taktstriche.
Und was ich da aber total spannend finde, und da finde ich auch, da hakt der Vergleich zur Literatur.
Ja.
Die ist natürlich in ihrer Form, wie sie ausnotiert ist, sehr, sehr frei. Ja, also die freie Fantasie fürs Klavier, das ist Idee nach Idee nach Idee.
Ja.
Aber
sie ist trotzdem
ja aufgeschrieben und im Stile einer freien Fantasie. Ja, also da setzt sich jemand hin und komponiert etwas, schreibt es auf, so wie es wäre, wenn er frei improvisieren würde. Wir wissen von C.P.E. Bach, dass er auch begnadeter Improvisator wäre. Heutzutage hätte er vielleicht sich ins Studio gesetzt, performt eine Stunde lang und die besten 20 Minuten daraus zusammengeschnitten oder auch so.
So. Kennst du Untertitel?
Nee.
C.P.E. Bachs Empfindungen hat er selbst runtergeschrieben.
Ja.
Also es war ihm persönlich schon nicht unwichtig.
Ich habe ein schönes Zitat von C.P.E. Bach. Ich muss einmal kurz kramen.
Man muss aber dazu sagen, ich fand es ganz interessant. Also ich meine, man könnte natürlich schon sagen, dass man da Parallelen findet, weil ja Goethe auch versucht hat, Briefe zu schreiben, wie sie, also Werther ist ja trotzdem eine Fiktion. So. Also das, ich finde das schon, so weit hinkt es nicht. Zitier mal, bitte.
Das stimmt. Also ich habe jetzt das Zitat, ein etwas längeres Zitat von Carl Philipp Emanuel Bach. Und wir müssen uns bewusst machen, dass im Barock, also die Musik, für die sein Vater heutzutage emblematisch steht, dass es dort nicht darum ging, dass Johann Sebastian Bach sich auf dem Instrument individuell ausgedrückt hat. Carl Philipp Emanuel Bach schreibt, indem ein Musikus nicht anders rühren kann, er sei dann selbst gerührt. So muss er notwendig sich selbst in alle Affekten setzen können, welche er bei seinen Zuhörern erregen will. Er gibt ihnen seine Empfindungen zu verstehen und bewegt sie solcher Gestalt mit besten zu Mitempfindungen. Bei matten und traurigen Stellen wird er matt und traurig. Man sieht und hört es ihm an. Dieses geschieht ebenfalls bei heftigen, lustigen und anderen Arten von Gedanken, wo er sich alsdenn in diese Affekten setzt. Kaum, dass er einen stillt, so erregt er einen anderen. Folglich wechselt er beständig mit Leidenschaften ab. Diese Schuldigkeit beobachtet er überhaupt bei Stücken, welche ausdrückend gesetzt sind. Sie mögen von ihm selbst oder von jemand anders herrühren. Im letzteren Fall muss er dieselben Leidenschaften bei sich empfinden, welche der Urheber des fremden Stücks bei dessen Verfertigung hatte. Besonders aber kann ein Klaviriste vorzüglich auf allerlei Art sich der Gemüter seiner Zuhörer durch Fantasien aus dem Kopf bemeistern. Dass alles dieses ohne die geringsten Gebärden abgehen könne, wird derjenige bloß leugnen, welcher durch seine Unempfindlichkeit genötigt ist, wie ein geschnitztes Bild vor dem Instrumente zu sitzen. So unanständig und schädlich hässliche Gebärden sind, so nützlich sind die guten, indem sie unseren Absichten bei den Zuhörern zu Hilfe kommen.
Das war schon ein lustiger Kerl, der C.P.E. Bach.
Und ist ein ästhetisches Statement an der Stelle tatsächlich von seiner Seite.
Absolut.
Anders als wir das aus dem Kreise der Sturm- und Drang-Autoren kennen.
Ja,
da,
ja, ich sehe schon.
Die drücken sich da ein bisschen immer drum.
Die drücken sich da so ein bisschen drum. Klopstock in Hamburg, aber Freund von C.P.E. Bach. Also die, man chillt schon zusammen.
So. Als Bach dann verstorben ist, Claudius hat Klopstock, meine ich, einen Nachruf auf ihn geschrieben.
Ja. Genau, um mal kurz über C.P.E. Bach, dann schließen wir das Ganze. Habe ich auch gehört, Symphonie H-Moll, WG 182,5 aus dem Jahre 1773. Und jetzt sind wir hier wirklich im Epizentrum der Sturm- und Drangphase.
Und wir sehen aber auch, dass es eine lange Schöpfungszeit, über die Bach da einfach komponiert. Ja, also wir sprechen hier über einen Autor, über einen Komponisten,
40 Jahre,
der eine lange Wirkungszeit hat,
ja,
die jetzt von manchen Leuten, von Eggebrecht unter anderem, in die Nähe des Sturm und Drang gesprochen,
also 40 Jahre
gerückt wird. Ja, genau.
Es wäre so, als würden wir jetzt irgendwie sagen, wir vergleichen Between the Buttons von den Rolling Stones mit A Bigger Bang. So, und sagen, okay, so, das ist so, also so ungefähr.
Genau, da liegt viel
40 Jahre
Zeit zwischen.
Und jetzt sind wir in der Mitte des Schaffens ungefähr, ne? Also, ne, wir haben angefangen mit der Sonata, das ist so ein bisschen so C.P.E. Bach am Anfang, die freie Fantasie kam später und die Hamburger Symphonien liegen dazwischen, liegen halt ungefähr zur selben Zeit wie der Werther von Goethe. Auftragswerke, und zwar reden wir von 6 Hamburger Symphonien, die dann im Nachhinein so genannt wurden, von Baron von Swieten, Kulturattaché Österreichs, in Hamburg ansässig, irgendwie so.
Irgendwie so, weiß ich nicht ganz genau aus dem Stegreif.
Weiß ich auch nicht, bitte nachlesen und korrigieren, ist jetzt auch nicht so wichtig, aber war, glaube ich, K&K-Angestellter, aber lebte in Hamburg. Fan von C.P.E. Bach. Und bat ihn also, diese Symphonien zu schreiben. Also wir reden auch hier von einem Auftragswerk, frei von seinem ursprünglichen Ziel in Hamburg. Wisst ihr wahrscheinlich alle, hat er die Stelle von Telemann übernommen und ist dann von Berlin nach Hamburg, C.P.E. Bach. hat also diese Symphonien geschrieben und auch hier haben wir schon so einige Punkte, die nicht uninteressant sind. Kurz zum Thema Moll-Sinfonien. Meines Erachtens von den fünf die einzige, also auch hier ist jetzt keine übermäßige Moll-Tonalität zu erkennen. Ne?
Ja, im symphonischen Bereich, also auch bei Haydn, den wir angesprochen haben, fast alles in Dur. Also auch zu der Zeit, wo seine Moll-Sinfonien entstanden sind, ist es nicht so, dass er 10 Jahre lang nur Moll-Sinfonien geschrieben hätte.
Jetzt, genau, oder dass jetzt diese 6 Hamburger Sinfonien alle nur Moll gewesen sind. Genau. Ich glaube, 2 sind in Moll. Diese hier, H-Moll, 1773, beginnt in der Tat mit einem dominant Septakkord.
Mhm.
Und auch der dritte Satz ist besonders zackig. Ich habe, glaube ich, ein Kritiker, dessen Namen ich jetzt auch nicht weiß, sprach von einem Tom und Jerry-Vergleich bezüglich dieser Symphonie. Also 1773 eine Symphonie mit einem dominant Septakkord zu beginnen, ist zünftig.
Ja, das war, als Beethoven das ein paar Jahrzehnte später gemacht hat, war es auch immer noch ungewohnt.
Richtig. So, also wenn man sich jetzt zum Beispiel, wie gesagt, jetzt ganz krasser Hinker, Achtung, wenn man sich jetzt aus dem gleichen Jahr beispielsweise Mozart-Divertimento anhört, was natürlich ein Divertimento von vornherein Unterhaltungsmusik ist, K205 für Gartenparty geschrieben, Salzburger Symphonien, das beginnt nicht mit einem dominanten Septakkord, sage ich jetzt mal. So, ne?
Ich sagen muss, dass ich auch immer ein bisschen skeptisch bin mit dieser Überbetonung des dominant Septakkordes, weil das natürlich ein bewusster Bruch mit...
Er löst sich in 0,4 Sekunden auch bei CPE Bach auf.
Genau, es ist ein bewusster Bruch mit einer Form, mit einer Erwartungshaltung, die zu der Zeit besteht, aber wahrscheinlich auch nur bewusst wahrgenommen wurde von wirklichen Musiknerds. Also ich behaupte auch im 18. Jahrhundert, dass nicht alle Leute, die dann eine Sinfonie gehört haben, sagen können, oho, hör mal, er beginnt nicht auf der Tonika, sondern auf der Subdominante.
Ja, jein. Also ich glaube, das war schon frei und offen. Also ich glaube schon, dass sozusagen, wenn man jetzt, wie gesagt, es hinkt ja einfach auch von der Gebrauchsmusik, dass man sagt, Divertimento Mozart zu der Zeit, junger Mozart, sehr junger Mozart, im Vergleich zu CPE Bach in Hamburg, so, da liegen dann schon Welten zwischen. So, das eine sagt halt, da sagt Van Swieten, schreib mir mal fancy shit und Mozart muss seinen Kram verkaufen.
Abliefern, klar.
Also es ist ein großer, großer Bruch mit der Unterhaltungsmusik. Ich glaube, CPE Bach war schon intellektuelles Hochniveau.
Ja, auf jeden Fall.
Auch schon damals.
Kam ja auch aus einer Musikerfamilie, hat einen erfolgreichen, bekannten Vater gehabt. Also auch Mozart kam aus einer Musikerfamilie, aber ganz, ganz andere Verhältnisse. Da sprechen wir nicht von einem Genie, das in Leipzig dann mehr und oder weniger machen konnte, was es wollte.
War dann auch, wenn man das jetzt auf popmusikalische Geschichten, popmusikalische Meistererzählungen so mal übertragen will, ist so ein bisschen Bowie-Style, ne? So, also es war dann schon so, CPE Bach haut was raus und alle so Verstörung, oh, so. Und dann haut er wiederum was anderes raus, was dann total gefällig ist und so. Und dann sagen alle so, das Gute dann, ne? Also das ist so ein bisschen, gibt ja einige Künstler, die ähnlich operieren. Aber hier CPE Bach, Sturm und Drang. Möchtest du da was zu sagen? Möchtest du da ein Urteil fällen? Möchtest du da eine Meinung zu abgeben?
Ich würde gerne keine Meinung dazu abgeben. Wir haben ja drüber gesprochen, was unterschiedliche Leute dazu sagen. Und wir werden gleich noch weiter darüber auch sprechen. In der Literatur beobachte ich es, dass er eher und häufiger mit dem Begriff der Empfindsamkeit bezeichnet wird, den er selber auch verwendet. Also er spricht vom empfindsamen Spiel. Und gleichzeitig, wenn wir auf Empfindsamkeit als Stilistik oder als Epochenbegriff schauen und das nachschlagen, auch wieder in der MGG, dann finden wir auch wiederum fast nur CPE Bach. Ja, also da ist einfach die Liste an Komponisten, die dann der Empfindsamkeit zugeordnet werden, auch sehr schnell erschöpft.
Ich finde trotzdem, also wenn es eine Parallele gibt, und jetzt können wir halt gerne die Nadel im Heuhaufen daraus machen, ist natürlich schon dieser Geniekult. Also sozusagen so diese Idee des freien Genies.
Des Individuums vor allem. Also, Geniekult, da denke ich dann immer noch stärker an das Virtuosentum, Liszt, Paganini, 19. Jahrhundert.
Hast recht. Also da würde ich dann schon mehr Parallelen sehen. Ich finde jetzt Parallelen so zu, also ich finde diese Haydn-Symphonie, H-Moll oder Moll-Haydn-Phase, auch Mozart in Verbindung mit Sturm und Drang zu bringen, finde ich eigentlich hinkt total, finde ich eigentlich eher ein Gegenentwurf.
Ja, bei Mozart tue ich mich auch sehr schwer. Wobei auch Mozart ja Fantasien geschrieben hat. Ich habe irgendwann mal seine D-Moll-Fantasie auf dem Klavier teilweise zumindest gespielt. so gut war ich dann nicht, dass ich das komplett runterrocken konnte.
Ja.
Ich tue mich da auch schwer mit Mozart und Sturm und Drang. Vielleicht eher vom Lifestyle als von der Musik.
Ja, also was aber ganz interessant ist, ist zum Beispiel, wenn wir jetzt mal ganz kurz über den New Growth-Artikel reden,
ja,
in dem Kontext. Gerne. Es gibt auch einen New Growth-Artikel, der ist nicht gut, müssen wir mal vorweg sagen.
Englischsprachiges Musiklexikon.
Ja.
Wenn wir den neben den MGG-Artikel halten, versucht der New Growth-Artikel halt, wie ich finde, sehr verkürzt, sehr platt und teilweise auch an wissenschaftlichen Diskursen vorbei. Eigentlich, ja, ich tue mich so schwer damit, das jetzt irgendwie zu dissen, aber er versucht irgendwie so Sturm und Drang in Musikgeschichte hineinzuschreiben, ist mein Gefühl.
Richtig, er versucht sehr ganz normativ, sehr irgendwie so im Sinne von, ja, das ist schon klar. Was ich aber ganz interessant fand hier ist auch, dass so ein bisschen so eine Auflistung von Namen von Komponisten, die mir zu 90% nicht bekannt waren, versucht wurde, in erster Linie auch über so eine Zeitschiene, ne, das ist alles so die Musik der Zeit.
Ja, alles 1770er, 1780er.
Genau, da halt irgendwie zu sagen, ach, bei dem könnte aber gewesen sein, das Sturm und Drang und so weiter.
Ja. Und was ich zusätzlich dann spannend tatsächlich finde, ist, dass aber auch eine andere Perspektive eingenommen wird. Der Autor Daniel Hertz, der im MGG-Artikel auch benannt wird als einer, der zu Sturm und Drang geschrieben hat, hat nochmal so einen angelsächsischen Blick darauf. Also er macht in dem Artikel ganz, ganz stark, dass der englische Einfluss auch wichtig war für die deutschen Literaten. Er schreibt über Edward Youngs Night Thoughts. Er spricht über Shakespeare, der als Ideal bestand. Er schreibt über Gothic Novels, über die Ballads of Ossian.
Ja,
wenn ich da mal gucke, die Englisch, also der Artikel ist auch super kurz, ne? Der ist noch kürzer, das sind 2,5 Seiten, wenn ich es ausdrucke.
Ja.
Und von den 2,5 Seiten geht fast eine ganze Seite auf englische Einflüsse.
Ja.
Drauf.
Aber auch ganz interessant, dass man halt sozusagen das so ein bisschen auch als Vorbote der Romantik, ne, dass der jetzt auch so, gerade der Artikel auch so ein bisschen in die Richtung geht. Auch diese, ja, diese Schiffswracksmalereien so ein bisschen da in dem Kontext zu setzen. Ja. So, es ist natürlich schon eine spannende Zeit. Ich frage mich, wie wir jetzt den Bogen schließen. Wir reden hier schon so viel, das schon wieder so lange ist.
Wir können eine kleine Hörsession machen. Wir haben über C.P.E. Bach gesprochen, wir haben über Haydn gesprochen, wir haben über Mozart gesprochen.
Ja, richtig.
Und jetzt so ein bisschen den wissenschaftlichen Diskurs bis Mitte des 20. Jahrhunderts versucht nachzuvollziehen. Vielleicht ist jetzt guter Zeitpunkt zu hören und danach sprechen wir weiter über den wissenschaftlichen Diskurs im ausgehenden 20. Jahrhundert.
Ja, und ich habe noch eine schöne
Literatur ein.
Genau, und zum Abschluss habe ich noch eine schöne Sturm und Drang Anekdote.
Sehr gut, das machen wir. Dann geht auf unsere Playlist.
Hört mal.
Den Link findet ihr auf unserer Homepage musikgespräch.de und wir hören uns gleich wieder. So, wir hoffen, ihr habt ein bisschen reinhören können in die Stücke, die wir euch zur Verfügung gestellt haben. Wir springen jetzt in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts und schauen hier jetzt mehr auf die Literatur, auf die musikwissenschaftliche Literatur zu Sturm und Drang. Wir folgen da zum einen so ein bisschen auch dem MGG-Artikel, lösen uns aber auch von dem, weil wir natürlich auch darüber hinaus ein bisschen geschaut haben, was es denn so an Literatur gibt. Und, oh Überraschung, das ist gar nicht so viel. Wir finden immer wieder auch in der Literatur den Rückbezug auf die Literaturwissenschaft. Sturm und Drang wird dann im Musikkontext auch jeweils ein bisschen unterschiedlich gedeutet. Ganz spannend. Und damit kommen wir wieder zurück. Auf Haydn finde ich dieses Buch, was ich hier habe.
Ein dickes Buch.
Dicker Schinken von H.C. Robbins Landon. Haydn. Chronicle and Works. Ich habe hier, das ist glaube ich Band 2. Haydn et Esterhazy, 1766 to 1790. Ja, ein Haydn-Forscher, der in diesem, ich will nicht wissen, wie viele Jahrzehnte der an diesem mehrbändigen Band gearbeitet hat im Sommer. Aber scheint sich gelohnt zu haben. Und er widmet dem Sturm und Drang ein langes Kapitel unter dem Titel Crisis Years. Sturm und Drang, mit englischem Akzent, and the Austrian Musical Crisis. Und das ist insofern ein ganz schöner Titel, als dass er versucht, sich so ein bisschen zu distanzieren von diesem normativen Sturm- und Drangbegriff und eher den Blick lenkt auf das, was zu der Zeit gerade in Österreich mit der Musik passiert. Und das haben wir so noch gar nicht richtig angesprochen bisher. Mitte des 17. Jahrhunderts befinden wir uns in Mitteleuropa in einer Zeit des Umbruchs.
Ja.
Ja, musikalisch
18. Jahrhundert. Mitte
18. Jahrhundert, ja, Mitte 18. Ja. Jahrhundert, genau. Wir hatten schon gesprochen über Aufklärung, ja, die vieles in Gang gesetzt hat. Musikalisch erleben wir den großen Umbruch vom Barock zur Klassik hin.
Ja.
Der musikalisch sehr wichtig ist. Der Autor dieses Buches, Robbins Landon, sieht da drin eine Krise des Musiklebens und deutet Haydns Hinwendung zu Moll-Sinfonien als Reaktion auf musikalische Krisen. Was ich eine spannende Analyse finde. Das heißt, hier auch ein, ja, wir erleben das häufig in Zeiten des Umbruchs, in Zeiten der Krisen trauen sich Leute auf einmal Sachen zu machen, die sie vorher sich vielleicht nicht getraut hätten, weil etablierte Rahmen und so weiter wegfallen. Und der Autor hier schreibt von einem Wandel der Bedeutung von Moll zu der Zeit. Und das fand ich dann tatsächlich eine spannende Beobachtung, die auch musikästhetisch gut nachvollziehbar ist. Und er schreibt, dass zu der Zeit, Mitte des 18. Jahrhunderts, Moll zum Ausdruck von Emotionen und Trauer diente. Wohingegen im Barock ein Stück in Moll nicht zwangsläufig für Trauer, für Emotionen und so weiter gestanden hat, sondern vielfach hier auch noch ein modales Denken vorliegt, ein Denken in Melodien. Diese Bedeutungsverschiebung Moll für Emotion und Trauer ist letzten Endes eine musikästhetische Verschiebung, die heute immer noch greift. Also ich habe in der Schule gelernt, als es ganz zu Beginn der Harmonielehre ging, Dur ist fröhlich, Moll ist traurig. Das ist eine Deutung von Tongeschlechtern, wie sie zu der Zeit sich durchsetzt. Und dafür finde ich dieses Kapitel aus Robbins Landon Haydn Buch sehr, sehr hilfreich, um das einmal so herauszuarbeiten. Packen wir euch in die Literaturliste. Auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Er analysiert dann auch noch anhand einzelner Musikpassagen, wie Haydn zu der Zeit komponiert hat. Ich selber habe von Haydn Sinfonie in G-Moll zum Beispiel gehört. Landet auf der Playlist. Und besonders spannend bei dieser Sinfonie, roundabout 1765 entstanden, nicht so ganz safe datiert, sind die beiden klammernden Sätze, die besonders hervorgehoben werden für ihre Virtuosität und für ihre Dramatik. Ich finde vor allem den ersten Satz, das Allegro, sehr schön zu hören. Sehr, sehr frisch und sehr anders auch als vieles, was ich sonst von Haydn aus der Zeit
kenne. Ja, Haydn.
Bei Haydn ist auch immer so das Problem, der hat einfach zu viel komponiert, um den in eine Schublade zu stecken.
Ja, es
über 100 Sinfonien.
Auch viel, also ich finde, wenn man sich gerade so mit Musik aus der Barock oder aus dieser Zeit halt irgendwie beschäftigt, in diesem Übergang, gerade wir haben jetzt über C.P. Bach geredet, wir haben über Haydn geredet, da gibt es viele, viele echt Highlights, die auch wirklich sehr außerhalb der Norm stehen.
Ja.
Und das ist natürlich auch wieder interessant im Kontext mit Sturm und Drang das zu sehen, ne? Weil ja. Sturm und Drang ja auch nur so eine kleine Phase war und Goethe ja auch andere Sachen geschrieben hat und Schiller und auch später.
Und auch die beteiligten Schriftsteller, die ja, sich dann Jahrzehnte ja, später wiederum lustig gemacht haben über ihre eigenen Werke aus ja, dieser Zeit.
Ja, es ist, ne, halt sind so ein bisschen, und das, da kann man natürlich, also es ist so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen suchen. Also ich meine, man kann es gerne weitermachen, aber da klar, also es wird da, man findet hier und da immer Parallelen.
Ja.
Also ich habe, wenn ich kurz einhaken darf,
bitte,
mal was gemacht zu Ernst Eichner und Sturm und Drang.
Mhm.
Schon etwas sehr länger her, so 4-5 Jahre. Und Eichner, ein relativ unbekannter Komponist, Fagottist, by the way,
mhm,
der zu jener Zeit sehr berühmt war, viel Gebrauchsmusik geschrieben hat, viel Musik, die am Hof gespielt wurde. Und da ging es dann auch darum, dass der hat halt irgendwie 2 von 31 Symphonien, die überliefert sind, sind in Moll.
Ja.
Und auf die wird sich's halt so gestützt, so. Und dann geht's auch darum zu sagen, da ist es sehr, dass es auch durchaus hat, dass progressive Züge, sehr viel Dynamik, ne, sehr viel Mannheimer Schule auch drin, steckt da auch drin. Und dann zu sagen, oh, das ist jetzt die Empfindsamkeit oder das ist sozusagen das Aufrührerische. Also ich kann schon verstehen, dass wenn man sich hinstellt und sagt, man liest so einen Werther und dann hört man so eine Eichner-Symphonie und hört halt diese, vor allen Dingen auch aus der heutigen Zeit, diese unglaublichen dynamischen Wechsel, die zu jener Zeit ja auch einfach auch affirmativ, würde Adorno fast sagen, benutzt wurden. Ja, na klar, denkst du dann so, oh ja, das ist jetzt aber great emotions.
Ja.
Aber auf die, ne, 2 von 31 Symphonien, so, was hat Haydn alles geschrieben? So, also ich meine, tausende von Sachen.
Ja. Das ist sowieso spannend, wie auch immer versucht werden, so Komponisten in Schubladen zu stecken. Also bei Mozart habe ich auch das Gefühl, es gibt den kleine Nachtmusik-Mozart und es gibt den Requiem-Mozart.
Ja, genau.
Und dazwischen nichts. Also entweder ist es leicht und gefällig und schön.
Ja.
Oder es ist halt dramatisch und man hört all sein Leiden in der Musik.
Ja, aber zurück zur Literatur.
Zurück zur Literatur. Ja, viel, viel mehr gibt es gar nicht. Wo sich ein Blick lohnt, finde ich,
immer,
ist Karl Dahlhaus, klassische und romantische Musikästhetik, habe ich hier liegen. Ich glaube, 1988 erschienen.
Immer.
Ab Seite 28 setzt er sich ein bisschen mit Sturm und Drang auseinander, unter der Überschrift Die Idee des Klassischen und die Realität der Affekte. Er greift hier auch wieder den Eggebrecht auf und betont vor allem eben, dass zu dieser Zeit, Mitte des 18. Jahrhunderts, sich das Ausdrucksprinzip durchgesetzt hat als ein neues ästhetisches Prinzip, was sich bis heute auch beibehalten hat. Ja, also während ein Johann Sebastian Bach dann in seinen Kompositionen und in seinem Orgelspiel, zur Orgel kommen wir vielleicht später dieses Jahr nochmal.
Möglicherweise.
Wo der Gott loben musste, die Herrlichkeit Gottes musikalisch ausdrücken musste, gehen wir heutzutage davon aus, überwiegend immer noch, auch in Popdiskursen, dass Musik Ausdruck von einem Menschen ist. Damit ist dann im 20. Jahrhundert in der neuen Musik wiederum ganz viel gebrochen worden, Serialismus und so weiter.
Klar.
Aber das ist trotzdem eine ästhetische Kategorie, die, glaube ich, bis heute immer noch mitgedacht wird. Zumal ja die neue Musik bewusst mit dieser Ästhetik
bricht. Und die ist ja eingeimpft.
Ja.
Wenn ich ein Mozart-Divertimento höre, denke ich mir, was ist Mozart bloß für ein langweiliger Lurch gewesen? Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Es ist ja Quatsch so. Aber du hast halt so dieses, naja, meine Güte so.
Ja, richtig.
So, was schreibst du da für ein Divertimento? Boring. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, ich stehe halt irgendwie 1773 irgendwo in Wien auf einer Gartenparty, ohne Strom, ohne Fernsehen, ohne Walkman, ohne Spotify-Playlisten, ohne Podcasts, ohne Mikrofone. Und ich denke mir, gut, da kommt jemand und spielt ein Mozart-Divertimento.
Endlich mal Musik.
Das war fein eigentlich.
Endlich mal Musik, endlich mal was Schönes.
So, ne?
Radio war kaputt zu der Zeit.
Ja.
Endlich mal Musik.
Klar, diese Synapse, die Verbindung, die tust du.
Auf jeden Fall. Ein letztes Buch möchte ich noch vorstellen, einfach weil es auch mit, soweit wir das überblicken konnten, im deutschsprachigen Bereich die neueste größere Veröffentlichung ist, die sich mit Sturm und Drang auseinandersetzt. Aus der Reihe Michael Steiner Konferenzberichte, der Band Nummer 65, Sturm und Drang in Literatur und Musik. Und das ist ein ganz klassischer Sammelband.
Mit sehr vielen netten, sehr fähigen Kollegen, die wir auch kennen,
genau,
die sich hier geäußert haben.
Genau. Zur 29. Internationalen Wissenschaftlichen Arbeitstagung in Michaelstein, 11. bis 13. Mai 2001, im Auftrag der Stiftung Kloster Michaelstein, herausgegeben von Bert Siegmund. Hier finden wir vor allem Fallstudien. Das Buch eröffnet ein bisschen mit der Frage, was ist Sturm und Drang und macht die Parallelisierung von Literatur und Musik Sinn? Wir haben hier einen Aufsatz von Konrad Paul Liesmann, der sich mit dem Geist und der Rhetorik des Sturm und Drang auseinandersetzt.
Ja, also vor allen Dingen den Artikel von Herrn Schleuning, von dem Kollegen Schleuning, finde ich sehr, sehr treffend formuliert.
Genau, der Sturm und Drang in der Musik, Sturm im Wasserglas oder Drang der Forschung? Fragezeichen. Also er stellt hier auch die Frage, ist die Übertragung des Epochenbegriffs Sturm und Drang vielleicht auch einfach das Drängen der Forschung, alles in Schubladen stecken zu wollen? Eine Frage, die wir heute, glaube ich, in unterschiedlicher Formulierung immer wieder auch gestellt haben, ohne sie endgültig zu beantworten.
Ja.
Und dann Auseinandersetzung mit Karl Philipp Emanuel Bach, mit Josef Haydn, mit Johann Schobert, Guck mal, Schobert, damit man nicht immer nur die alten Hasen auf die Liste kommen, habe ich auch gehört. Habe ich auch aber vergessen aufzuschreiben, was ich von ihm gehört habe. Packen wir euch auf die Literaturliste.
Also das, was wir jetzt nicht wissen, weil es nicht auf dieser Aufnahme ist und ich es nicht herausfiltern kann, aber sie mir bestimmt noch sagen wird, kommt auf die Literaturliste von Herrn Schobert.
Ich kann auch kurz nachgucken, warte mal. Ich habe das gehört, was in
diesem... Ich will wissen, was du von Herrn Schobert gehört hast.
Ja, ich habe das gehört, was hier von ihm... Sonate C-Moll, Opus 14, Nummer 4.
Vielen herzlichen Dank.
Und, was ich dann ganz toll finde, hier vorne in dem Buch befindet sich eine Veranstaltungsübersicht, auf der die Vorträge aufgelistet werden. Aber zu dieser ganzen Tagung gab es ein ausführliches musikalisches Programm. Und das ist ebenfalls abgedruckt.
Cool.
Das ist wirklich cool. Zumal die Sachen, die hier gespielt werden, also am ersten Tag zur musikalischen Eröffnung trat das Ensemble Sanssouci aus Berlin auf. Ein Trio, Violine, Flöte, Violoncello. Und sie spielen Werke von Karl Stamitz, Karl Philipp Emanuel Bach, Josef Haydn, Franz Danzi und Antonin Rätscher. Ich habe dann auch mal versucht, diese Stücke nachzuhören. Das sind kleine Perlen. Also bei Spotify findest du das wenigste davon. Wenn du gut bist, findest du irgendwie Live-Mitschnitte bei YouTube. Also das sind wirklich Stücke, die nicht oft zur Aufführung kommen. Und
die haben wirklich jeden Tag Musik gehört, die Kollegen, ja? Sehe ich gerade.
Die haben jeden Tag Musik gehört.
Krass.
Finde ich cool. Finde ich echt gut.
Da steckt man ja voll, also es ist ja schon fast ein bisschen Woodstock-Style.
Ja, na, das ist halt... Das ist hier halt eine Stiftung, eine Klosterstiftung, die haben auch ein bisschen Geld, du musst dann ja auch die MusikerInnen bezahlen.
Klar.
Das konnten die dann ganz gut. Schöne Playlist, aber, und das ist dann natürlich auch wieder der Finanzierung geschuldet, natürlich können die keine Sinfonie mit Orchester auf einer Tagung.
Das sind alles Kammermusik.
Ist das genau, alles, ne? Das ist Kammermusik, beziehungsweise dann umgeschrieben, umarrangiert für kleine Besetzungen. Aber trotzdem toll, schönes Programm. Das Buch, würde ich sagen, ist schon empfehlenswert, wobei es dann mit dieser Ausführlichkeit, mit quasi einer Playlist, die sie mitliefern, mit den Aufsätzen dazu, mit der Frage, lohnt sich diese Parallelisierung Literatur und Musik überhaupt? Und dann den besprochenen Fallbeispielen darin. Mehr oder weniger würde ich dann sagen, auch einen musikgeschichtlichen, musikwissenschaftlichen Schlussstrich unter diese Debatte ziehen.
Ja.
Das Buch ist von 2001 und danach, also aus den letzten 20 Jahren, habe ich auch keine weitergehende bedeutsame Auseinandersetzung
mit
Sturm und Drang gefunden.
Jetzt ist sie gerade passiert, die bedeutsame Auseinandersetzung.
Jetzt findet sie gerade statt.
Ja, richtig.
Wobei ich halt dann eher eine andere Form der Annäherung an Musik aus dieser Zeit, aus dieser Gegend, mit diesem Duktus, in diesem Stil beobachte. Nämlich, und da kommen wir ja letzten Endes auch her so ein bisschen, beispielsweise Sozialgeschichte der Musik. Es geht dann nicht um die Frage, ist das hier ein gemeinsamer Stil, sondern sozialgeschichtlich wird geschaut, was gab es für politische Bewegungen zu der Zeit, was gab es für ideologische Strömungen, wie steht Musik im Kontext mit Religion, mit sozialen, kulturellen Ereignissen etc. pp. Und da wird das natürlich immer wieder gestriffen, aber es findet sich eigentlich eine Abkehr von so einem klassischen Denken in Epochen und vor allem dann eine Abkehr von dieser Parallelisierung zwischen Literaturgeschichte und Musikgeschichte.
Richtig, und man kann, also Fincher hat das ja schon 1998 gesagt, also kompositionsästhetisch oder kompositionsgeschichtlich oder musikwissenschaftlich, also wirklich musikwissenschaftlich, kann man das nicht festmachen. Also wie will man ein musikästhetisches Phänomen an einem Begriff festmachen, der in sich sowieso schon schwammig ist und keine Ästhetik besitzt.
Ja.
Das geht ja nicht.
Genau. Und ich habe dazu ein kleines Zitat mitgebracht aus so einem quasi Grundlagen-Taschenbuch.
Damit möchtest du abschließen?
Damit könnte ich die Literaturschau abschließen.
Ach so, ja, wir sind schon.
Und damit dann mehr oder weniger die Sendung, oder?
Ja, ich würde sagen.
Dein Bonbon?
Ich mache noch mein Bonbon und dann machst du dein Zitat und dann haben wir es rund oder
lieber das Bonbon am Ende, oder?
Das ist ja gar nicht so, das ist ja nur ein kleiner Witz. Erzähl mal.
Okay.
Was sagt Herr Keil?
also aus Werner Keil Musikgeschichte im Überblick.
Ja.
Das historiografische Problem der ästhetischen Präsenz überlieferter Werke und die Fragwürdigkeiten einer Biografistik, die unkritisch davon ausgeht, Geschichte würde von großen Männern gemacht, umgehen neuerdings Darstellungen, die die Musikgeschichte in Sozialgeschichte oder Soziologie der Musik, in Institutionen, Gattungs-, Rezeptionsgeschichte oder in Genderforschung auflösen. Gemeinsam ist ihnen eine ästhetische Entwertung des einzelnen Werkes wie des einzelnen Komponisten. Diese sinken nun, wie die Urkunden und sonstigen überlieferten Quellen der allgemeinen Geschichtsschreibung, zu Zeugnissen und Indizien eines übergeordneten wissenschaftlichen Konstrukts herab, etwa der Gattung, der Institution oder der Rezeption. So viel zu,
kann ich nicht viel zu sagen,
aktuelleren Tendenzen der Musikgeschichtsschreibung, die sich von herkömmlichen Epochenbegriffen scheinbar ablöst nach Keil.
Kann man so stehen lassen. Ja, mein Bonmot zum Schluss, wo wir halt über Begriffe reden und über Drum und Drang und der Musik reden. Ich habe hier ein Programmheft mitgebracht von einem Konzertabend, das ich selbst begleitet habe,
dramaturgisch. Was ist vorne drauf zu sehen?
Jetzt kommt's. Also, dies ist, wie gesagt, ein Konzertabend, auf dem C.P.E. Bach gespielt wird, Eichner gespielt wird, Friedemann Bach gespielt wird. Und zwar ist das Programm unterschrieben mit in der Tat Sturm und Drang. Und was haben wir vorne drauf?
Da haben wir den Caspar David Friedrich drauf. Wanderer über dem Nebelmeer.
Richtig. Und das ist natürlich
Romantik.
Totaler Quatsch.
Romantik pur. Also wir befinden uns
1820.
50 Jahre später.
So, ne? Also sozusagen, und ich fand es ganz lustig, weil ich an dem Abend beigewirkt habe, aber natürlich nicht die Gestaltung dieses Covers übernommen habe. Und in dem Moment, wo ich das Programm in die Hand nahm und dachte so, okay, steht Sturm und Drang drüber und wir haben hier den CDF vorne drauf. Also das ist einfach so. Aber dann sitzen da natürlich so dann Intellektuelle im Publikum und so schafft man Verbindungen, die nicht zueinander gehören. CDF und Sturm und Drang, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Jetzt können wir höchstens wieder am Ende dieser Sendung sagen, vielleicht ist es auch alles die gleiche.
Aber vielleicht ist genau diese Verbindung auch heraufbeschworen worden durch dieses Programmheft Sturm und Drang und Romantik.
Ja, aber es ist auf jeden Fall natürlich so, ne, so
es, hast du es eine ist Bebilderung. Ein lustiges Beispiel, es ist mir auch direkt aufgefallen.
Ja, ja, das ist eine Bebilderung, wo du dann so denkst, so, okay, so, alle Puristen
Vortragsabend zur Wiener Klassik und vorne ist Wagner drauf.
Genau, so ungefähr, so. Ja, schön war es mit dir, Sien.
Daniel, mit dir war es auch schön. Es war mir eine Freude.
Das Jahr ist um. Es war ein sehr ereignisreiches Jahr. Es war ein komplettes Corona-Jahr.
Wahnsinn.
Wenig Menschen, die ich getroffen habe, außer wir beide. Wahnsinn. Es hat mich emotional, also leider hat es mich körperlich und geistig ein bisschen ermattet und ermüdet. Vor allem lustigerweise der Winter. Also so, ne? Also bis Weihnachten ging das noch und so. Aber 21 war zäh.
Bei mir war auch nach Weihnachten ganz schön Luft raus.
Ja.
Und ich hoffe, dass jetzt einfach der Sommer kommt und bleibt und Corona geht und wegbleibt.
Ja, das wäre schön. Und dass man sich zumindest irgendwie auch so ein bisschen von all dem lösen kann. Ich hoffe, dass unsere Podcasts haben auch ein bisschen dazu beigeführt, dass wir euch ein bisschen thematisch woanders hinführen und natürlich eh auch was gelernt habt. Und seid gespannt auf die Specials. Ich bin auch selber noch ganz gespannt auf die Specials. Wir klären jetzt gleich mal im Anschluss, im Off, wie das mit den Specials läuft.
Ganz genau. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sommer. Hört ganz viel Musik. Geht zu Konzerten, wenn es geht. Die MusikerInnen, die Bands, die Ensembles, die Orchester, die freuen sich unglaublich auf euch. Sorgt dafür, dass alle Konzerte dieses Jahr ausverkauft sind. Bleibt trotzdem vernünftig und gesund. Und wir hören uns nach den zwei grandiosen Specials, die im Juli und August kommen werden, dann mit neuer Frische, vielleicht mit ein paar Modernisierungen.
Wie immer,
zur neuen Staffel im September 2021. Grandiose Sendung heute.
Top.
Wahnsinn. Beste Sturm- und Drang-Folge, die wir je gemacht haben.
Tschüss, ihr Lieben.
Bis bald.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.